Ich habe schon letzten Sonntag meinen Sessel aus dem Büro mitgebracht. Das Thema war: Verlass mit Jesus deine Komfortzone. Und wir haben uns das Leben angeschaut von Johannes dem Täufer als Beispiel dafür, dass er herausgefordert war, seine Komfortzone zu verlassen. Dass er Herodes die etwas unbequeme Wahrheit gesagt hat, dass es nicht richtig ist, dass er seine Schwägerin heiratet. Dass er dafür ins Gefängnis gekommen ist, aber dafür wurde er zum Privatverkündiger von Herodes. Er durfte Herodes immer wieder predigen. Herodes fand es angenehm, dass ihn jemand so geistlich kitzelt. Aber richtig verändern wollte er sich ja nicht. Am Ende ist dann Johannes der Täufer gestorben, umgebracht worden, hingerichtet worden. Wir haben über die Jünger geredet, die herausgefordert waren, rauszugehen, ihren Auftrag zu leben, die Jesus losgeschickt hat, wo er gesagt hat, ihr müsst gar keine Koffer packen. Wir verreisen heute noch nach Deutschland, ich habe nächste Woche frei, da haben wir schon Koffer gepackt. Jesus hat denen gesagt, hey, ihr könnt gehen, ich sorge für euch. Keine Komfortzone. Nicht mal, glaube ich, einen Geldbeutel durften sie mitnehmen. Kein zweites Hemd. Einfach gehen. Und jetzt kommen wir zu einem Text, wo die Jünger zurückkommen. Wo die Jünger zurück zu Jesus kommen. Und das klingt so ein bisschen nach Komfortzone. Und ich glaube auch, dass das Komfortzone war und ist, aber nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt. Es gibt, seitdem wir Smartphones haben und seitdem die Mobilität zugenommen haben, gibt es nicht nur den Segen, dass wir überall erreichbar sind, sondern auch den Fluch. Als wir vor ein paar Jahren mal nach Deutschland gefahren sind mit dem Zug, haben wir reserviert als Familie im ICE und dann die Reservation hat uns als Familie in den Ruheabteil geführt. Praktisch, oder? Für die anderen. Aber dass wir überhaupt sowas haben, so einen Ruheabteil im Zug, zeigt ja eigentlich, dass wir Ruhe nötig haben. Dass wir Zonen einrichten, wo man keine Handys mehr haben will. Dass wir sind ja herausgefordert heutzutage, damit lernen umzugehen und auch unseren Kindern beizubringen. Wie geht man damit um, dass man eigentlich immer erreichbar ist, aber auch nicht immer erreichbar sein will? Nicht immer online sein zu müssen, sondern auch mal offline sein zu dürfen. Das Lied, was wir gerade eben gesungen haben, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr, dich lieben, Herr, dir dienen, Herr. Das kann ja auch zu einer unglaublichen Rast und Ruhelosigkeit im Christentum führen, im christlichen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich kenne das aus meinem Leben. Dass es immer nur darum geht, zu tun, zu tun, zu tun. Und ich glaube, dass es nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch im Christentum so einen Mangel an Ruhe gibt, einen Mangel an Rückzug. Ein bewusstes Innehalten. Und deswegen will ich uns heute die Frage stellen, nicht wo ist deine Komfortzone, sondern wo ist deine Ruhezone? Und wir schauen uns mal den Text an und werden dann darüber staunen, was da in dieser Ruhezone passiert und wem es überhaupt wichtig ist, dass wir eine Ruhezone haben. Ich lese aus Markus 6, ab Vers 30. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Nichts mit Einsamkeit, hä? Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät, schickt die Leute fort. Dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt es doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, ja, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir alle zu essen geben könnten. Wie viel Brot habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig war. 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Eigentlich wäre es ja biblisch, ich würde sitzen bleiben, denn die Lehrer sind damals gesessen. Aber ich stehe auf, damit ihr mich besser seht. Ja? Außerdem bin ich ein motorischer Typ. Ich laufe gerne rum. Ich bin kein Zappel, Philipp. Ich glaube, ein Schlüsselgedanke, um zu verstehen, was hier abläuft, ist das, was in Jesus geschieht, als er diese Menschenmenge sieht. Geplant war ja Einsamkeit und sie kommen dort an mit dem Boot, die sind an Land viel schneller gewesen, haben sich dort versammelt und warten auf ihn. Und dann heißt es hier, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie waren die Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn Schafe keinen Hirten haben, dann ist es ja ein Problem. Also Schafe sind nicht dumm, aber Schafe sind Herdentiere. Schafe brauchen einen Hirten, der ihnen hilft, zusammenzubleiben, der ihnen hilft, gute Nahrung zu finden, gute Quellen. Natürlich, wenn Schafe einen elektrischen Zaun haben, dann ersetzt dieser elektrische Zaun irgendwo den Hirten. Aber wir wissen alle, dass zur damaligen Zeit das mit dem elektrischen Strom noch nicht so weit war. Also der Hirte ist ja eigentlich das Sinnbild für Fürsorge, für Wohltat, für Schutz. Von David wissen wir ja, dass er gegen Bären und Löwen gekämpft hat als Schafhirte. Also er musste die Tiere verteidigen. Wenn ich es richtig weiß, ist Israel jetzt auch nicht gerade so das Land, wo von Natur aus überall üppige grüne Wiesen wachsen, sondern da muss man suchen, dass man was Gutes findet. Hirte ist eine wichtige Aufgabe. Und als Jesus die Menschen sieht, die da kommen, um ihn wieder zu hören, wieder seine Nähe zu suchen, da beschäftigt ihn das. Und wir haben schon manchmal, habe ich gesagt, ich finde es eigentlich beeindruckend, dass Jesus sich immer wieder Zeit nimmt für Menschen, Zeit für Einzelne. Und man merkt da was davon, dass was Jesus am Herzen liegt. Er ist voller Liebe. Es ist ihm zutiefst ein Anliegen, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen. Und Menschen brauchen einen Hirten. Ich habe in einem Buch von einem Schafhirten gelesen, dass der über Psalm 23, dass es sei kein Zufall, dass Gott uns mit Schafen vergleicht. Unser Herdentrieb, unsere Ängste, unsere Zaghaftigkeit, unser Eigensinn, unsere Dummheit sowie viele unserer schlechten Angewohnheiten sind Parallelen, die nicht zu übersehen sind. Und Jesus sieht uns. Sieht die Menschen. Das ist natürlich ein vernichtendes Urteil über die religiösen Führer der damaligen Zeit, denn Jesus sagt, die bekommen nicht das, was sie brauchen. Sie bekommen nicht das, was sie brauchen. Und so cancelt er zumindest für sich selbst diesen Ruheplan und fängt an, die Leute zu lehren, mit ihnen wieder über Gott zu reden. Ihnen zu erklären, was Gott für sie vorbereitet hat. Er spricht über Umkehr, über Gottes Herrschaft, über die Wichtigkeit, Gott ernst zu nehmen, Gott zu lieben, Gott zu suchen. Und die Leute hören mir einfach zu, sitzen den ganzen Tag lang da und hören zu. Und als ich diesen Text gelesen habe und auch über die Bedeutung nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, wo ist unsere Ruhezone? Das heißt doch, wo ist unser Hirte? Wo ist der, der für uns sorgen kann? Ich weiß nicht, jede Mutter, jeder Vater mit Kindern im Teenageralter oder ein bisschen älter merkt irgendwann, dass es dem Sohn, also in meinem Fall, dass dem Sohn auf den Keks geht, wenn die Mutter einem Fragen stellt, wo ist dein Regenschirm? Zieh doch eine Jacke an. Das geht einem ja irgendwann auf den Keks, oder dass da irgendjemand meint, so fürsorglich sein zu müssen. Und eigentlich wollen wir ja nicht Schafe sein, für die jemand anders sorgen muss. Wir wollen auch niemandem zur Last fallen, sondern wir wollen die Starken, die Leithengste sein. Aber wenn das stimmt, was Jesus über uns sagt und was die Bibel über uns sagt, dann brauchen wir einen Hirten. Und wenn wir eine Ruhezone suchen, dann müssen wir auch bereit sein, dass Gott für uns sorgt. Dann müssen wir bereit sein, Gottes Fürsorge in Anspruch zu nehmen. Und die Frage ist doch, wo ist in unserem Leben diese Ruhezone? Wo ist Jesus, wo ist dieser Hirte, der für uns sorgt, auf den wir hören, der uns mit glaubwürdigen, verlässlichen, nahrhaften Worten ausstattet? Wem geben wir Gehör? Und dass das wichtig ist für jeden Christen, das merken wir doch an der Reaktion von Jesus. Als seine Jünger zurückkommen, das erste Mal im Zweierteam unterwegs, sie haben viel erlebt, sie haben viel machen können, sie berichteten alles, was sie getan und gelehrt hatten, schon vorher. Heißt in dem gleichen Kapitel, die Jünger machen sich auf den Weg, rufen Menschen zur Umkehr auf, treiben Dämonen aus, salben viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also die waren voll beschäftigt. Die waren im Auftrag des Herrn unterwegs und sind vorangegangen und haben da Menschen gedient. Und dann kommen sie zurück zu Jesus und Jesus sagt zu ihnen, wisst ihr müsst nicht nur geben, sondern ihr dürft jetzt auch mal zur Ruhe kommen. Ihr dürft euch Zeit nehmen. Es geht nicht nur darum, dass du immer gibst, sondern du darfst auch mal zur Ruhe kommen, du darfst auch mal nehmen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich gesagt habe, schon letzten Sonntag, du musst nichts geben, was Jesus dir nicht gibt. Du musst nichts an andere weitergeben, was Jesus dir nicht gibt. Oder was ich auch gesagt habe, wer das nutzt und weitergibt, was Jesus ihm schenkt, wird beschenkt. Ich glaube ganz sicher, dass Christsein ohne Dienst, Christsein ohne die Bereitschaft, anderen von Jesus zu erzählen, ist stinkelangweilig und völlig uninteressant. Also wenn Christsein nur darin bestünde, am Sonntag in Gottesdienst zu gehen und mir zuzuhören, dann würde ich es doch bleiben lassen. Das ist doch ja, ein bisschen kitzeln. Aber das ist nicht Jüngerschaft. Das ist nicht mit Jesus unterwegs sein. Aber es gibt diese Notwendigkeit, dass ich mir Zeit nehme, um Gott zuzuhören. Das merke ich auch bei mir. Ich bin diese Woche, hatte ich so viel um die Ohren, Kinderwoche, Hochzeit, Gottesdienst, alles schöne Sachen, klar. Doktorarbeit natürlich, hatte noch einen Studientag, Jahresplanung 2017 steht an. Ich könnte euch noch zig unerledigte Aufgaben von meiner To-Do-Liste nennen. Und ich habe mir überlegt, warum bin ich eigentlich so rastlos? Und eines Morgens ist mir das aufgefallen, dass ich mir zu wenig Zeit genommen habe, um zur Ruhe zu kommen. Um mich auf das zu fokussieren, was wesentlich ist. Wenn ich manchmal sage als Pastor, ich bin der Überzeugung, dass weniger mehr ist, dann heißt es nicht, dass ich denke, wir müssten alle immer im grünen Bereich laufen und es müsste immer angenehm sein. Sondern man kann auch zu viel des Richtigen tun. Wenn ich sage, weniger ist mehr, dann meine ich damit eigentlich, dass es auch wichtig ist, andere Dinge zu tun. Dass es ein wesentlicher Bestandteil ist, mal zur Ruhe zu kommen, zu überlegen, zuzuhören. Und die Frage ist wieder, eben, wem höre ich zu? Und auch, was suchen wir, wenn wir uns erholen wollen? Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr an Erholung denkt. Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr in Urlaub geht. Packt ihr eure Bibel ein, zum Beispiel? Ist es Teil vom Urlaub zu sagen, hey, ich nehme mal einen halben Tag nur ich und Jesus? Oder ich habe vor, das Markus-Evangelium mal ganz durchzulesen. Ist kein ambitioniertes Ziel im Übrigen, aber es ist ein gutes Ziel. Was machen wir, um zur Ruhe zu kommen? Was suchen wir, wenn wir uns erholen wollen? Das, was die Jünger bekommen, sie bekommen ja ihre Ruhe, zumindest eine gewisse Zeit lang. Sie dürfen auch Jesus zuhören. Sie dürfen wieder Jesus zuschauen, dürfen an dem teilnehmen. Er lehrt, er erzählt, er gibt weiter, er nimmt sich Zeit für Menschen. Er liebt sie unglaublich. Und Jesus ist eigentlich das beste Beispiel für diese Haltung, oder? Dass wir als Christen nicht dazu aufgerufen sind, das Beste für uns zu suchen, sondern uns immer wieder die Frage zu stellen, was dient dem anderen? Denn das macht Jesus ja da. Er fragt, was dient denen, die keinen Hirten haben? Ja, dass ich ihnen Hirte werde. Und deswegen möchte ich uns diese Frage ganz bewusst stellen. Wo sind unsere Ruhezonen in unserem Leben? Wisst ihr, wenn man zur Ruhe kommt, das ist ja auch gefährlich. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum wir uns so wenig Ruhe gönnen. Weil wenn wir ruhig werden, dann hören wir die Stimme unseres Herzens. Und vielleicht auch manchmal die Stimme des Heiligen Geistes. Und die Stimme unseres schlechten Gewissens. Dann erinnern wir uns an all das, was wir vergessen haben. Oh, ich muss noch. Und sofort ist wieder Ruhe vorbei. Ich muss ja jetzt noch was machen. Deswegen habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, wenn mir dann Gedanken kommen, das aufzuschreiben, damit ich mich weiter auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich machen wollte, nämlich ruhig werden. Ruhig werden wir nicht von alleine. Stille müssen wir suchen. Raum zum Zuhören bekommen wir nicht automatisch, sondern wir müssen uns dafür entscheiden. Das ist ja eine der Nöte, denke ich, in unserer Zeit heute. Dass jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung fällen, dass wir wieder vor zig Optionen stehen. Oder du entscheidest dich, Bibel zu lesen. Wo fängst du an? Wie lange liest du Bibel? Wie lange musst du Bibel lesen? Welchen Ratgeber befolgst du? Du entscheidest dich, irgendwas mit deinem Ehepartner zu unternehmen. Ja, da stehst du wieder vor vielen Optionen. Machst du das, was deinem Ehepartner gefällt? Machst du das, was dir gefällt? Was macht ihr mit den Kindern? Ganz viele Fragen. Und ich glaube, immer wenn wir uns entscheiden für etwas, dann entscheiden wir uns auch gegen etwas. Jesus ermahnt seine Jünger oder gibt den Jüngern die Gelegenheit, sich zurückzuziehen, zur Ruhe zu kommen. Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Jesus selbst kann sich da nicht mehr ausruhen, aber die Jünger, die können sich ausruhen. Sie können ihm zuhören, sie können von ihm lernen. Und das lehrt uns doch, dass es bei Jesus nicht nur um Dienst und Tun geht, sondern auch um Innehalten und Ausrichten, Zuhören. Das in Anspruch nehmen, was Gott uns gibt. Am Ende dieses Tages werden auch die Jünger fürsorglich. Wobei ich finde, es ist nicht gar nicht so ganz klar, ob sie wirklich fürsorglich sind oder ob sie nicht vielleicht doch versuchen, sich endlich Ruhe zu verschaffen. Sie gehen zu Jesus und sagen, es ist spät, wir sind hier an einem einsamen Ort. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Man merkt, die der Grund für diese Entscheidung, das so zu denken, ist, dass sie der Meinung sind, das, was wir haben, genügt ja gar nicht, um allen zu dienen. Aber auch Jesus ist dann wieder fürsorglich. Seine Fürsorge endet ja nicht da, wo unsere Möglichkeiten aufhören, sondern er ermutigt die Jünger, das zu geben, was sie haben. Sie haben ein bisschen geruht und auf einmal werden sie wieder aktiv. Auf einmal sind sie wieder mitten im Unterricht drin. Auf einmal müssen sie lernen. Das, was wir da haben, das ist nicht nur dafür da, dass wir jetzt unsere Ruhe haben und noch gemütlich Abendessen können, sondern auch das, was wir haben, sollen wir teilen und weitergeben. Und dann tut Jesus das Wunder. Das, was Jesus da macht, dass er zum Himmel aufblickt und dankt, das ist eine ganz übliche Gebetsgeste gewesen, oder? Die haben halt keine Hände gefaltet, sondern in den Himmel geschaut. Das war eine übliche Gebetsgeste von jedem jüdischen Vater. Und dann verteilen sie 5 Brote und 2 Fische. Ich weiß nicht, ob ihr euch ab und zu einen Silsergranz und 2 Forellen kauft oder so. Das kaufe ich mir manchmal zum Mittagessen. So in der Mikro. Also die keine ganzen Forellen. Das ist wahrscheinlich 1 Forelle, wenn es 2 Hälften sind. Ha? Aber davon werde ich satt. Aber ich wollte es mal sagen, um euch das deutlich zu machen, oder? So ein Silsergranz, der hat 6 Brötchen, glaube ich, oder 5, ich weiß gar nicht, habe es nicht nachgezählt. Oder ein Krustenkranz oder was weiß ich auch immer. Es war echt popelig, oder? Und aus diesem Wenigen macht Jesus so viel, dass am Ende mehr übrig bleibt, als sie am Anfang haben. 12 Körbe voll. Natürlich ist die Zahl 12 für jeden Juden auch eine Erinnerung an die 12 Stämme. Und Jesus beansprucht in der Situation für die Juden, dass er der Hirte ist natürlich, der sie versorgt. Der sie versorgt mit allem, was sie zum Leben brauchen. Der sie versorgt übermaßen. Und er gibt ihnen nicht nur das Wort, sondern auch das Brot. Und für jeden Juden ist das eine Erinnerung an das Manna in der Wüste. An das Manna in der Wüste, was man jeden Tag gesammelt hat, mit dem Gott versorgt hat. Sein Volk, als es durch die Wüste gezogen ist, haben sie jeden Morgen Manna sammeln können. Und sie durften nie für den nächsten Tag sammeln, sonst wurde es schlecht. Er hat versorgt. Ich glaube, außer vor dem Sabbat, da durften sie für 2 Tage sammeln. Aber Gott versorgt. Und deswegen diese Frage, wo ist unsere Ruhezone? Wer mit Jesus unterwegs ist, der erlebt nicht nur einfache Sachen. Der darf geben von dem, was er geschenkt bekommt. Aber er braucht auch Zeit zur Ruhe, zum Auftanken. Zeit zum Zuhören und zum Neuausrichten. Und noch was Letztes. Wer Jesus nachfolgt, das finde ich eigentlich noch erstaunlich an der Geschichte und auch an den Jüngern, und das möchte ich an der Stelle mal ganz besonders hervorheben. Wer Jesus nachfolgt, der darf auch mal ruhen und der darf auch mal blöde Fragen stellen oder auf blöde Gedanken kommen. Der muss nicht immer alles richtig machen. Merken wir, dass die Jünger gar nie wirklich perfekt sind. Natürlich machen sie auch mal das, was Jesus sagt. Aber hier bekommen sie von Jesus, ja, vielleicht keine Ermahnung, aber so eine Lektion erteilt. Jünger machen auch mal was falsch. Und wir leben in einem unglaublichen Leistungs- und Perfektionsdruck. Wir müssen im Geschäft liefern, wir dürfen nicht schwach sein, wir dürfen nicht krank sein, wir dürfen nicht behindert sein, wir dürfen nicht zu wenig Geld haben, wir müssen gut aussehen. Auf allen Ebenen bekommen wir immer und immer wieder gesagt, dass wir eigentlich nicht gut genug sind. Das ist ja eigentlich das Prinzip von der Werbung, oder? Die Werbung sagt uns immer, ja, das, was du hast, langt nicht. Das, was du bist, langt nicht. Und bei Jesus ist es anders. Der nimmt Fischer, lädt sie in sein Team ein, bildet sie aus, schickt sie weg, lässt sie Fehler machen, lässt sie komische Gedanken haben, lässt sie blöde Fragen stellen und lässt sie trotzdem nicht in den Stich. Nimmt sie in Gebrauch und lässt sie Wunder erleben. Und wisst ihr, das finde ich an Jesus so genial, dass er nicht nur fordert, sondern auch gibt, dass er uns ausrüstet, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen können, dass er so dieser gute Hirte ist. So wie David das sagt: Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und Jesus sagt ja von sich selbst: Ich bin der gute Hirte. Und wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, ich möchte es heute mal direkt im Anschluss machen, und wir werden dann zwischen Brot und Wein ein Lied singen, also zwischen Brot und Traubensaft. Wenn wir jetzt dieses Abendmahl miteinander feiern, dann ist das eigentlich eine Erinnerung daran, dass Gott, was Jesus uns gibt, uns ausrüstet, uns zurüstet, fürsorglich ist, vorsorgt, uns entgegenkommt. Dann ist das Ausdruck davon, dass Jesus uns den Tisch deckt und alles auf den Tisch stellt, was wir brauchen, um mit Gott ins Reine zu kommen. Dann ist es Ausdruck davon, dass Jesus gesagt hat: Ich sehne mich danach, dieses Abendmahl mit euch gemeinsam in einer neuen Welt zu feiern. Jesus hat sich nicht nur über die Gemeinschaft und über die Menschen damals gefreut, sondern er freut sich auch über dich. Wenn wir Abendmahl miteinander feiern, dann ist es eine Erinnerung daran, dass Jesus gesagt hat: Ich gebe mein Leben für dich, damit du neu die Kraftquelle des Lebens entdecken kannst, damit ich dein Hirte werden kann, damit nichts, aber auch gar nichts mehr dich dauerhaft von Gott trennt, damit du verstehst, dass ich dich liebe, dass ich mich um dich sorge, dass ich für dich sorge. Und deswegen ist auch die Frage beim Abendmahl immer: Mit welcher Haltung feiern wir das Abendmahl? Einer der längsten Abendmahlstexte im Neuen Testament haben wir nur, weil die Korinther nicht gecheckt haben, was das Abendmahl bedeutet. Die haben ja dazu, das Abendmahl war ja ursprünglich Teil von dem Passamahl, da hat man ja viel mehr gegessen und getrunken. Und bei den Korinthern war das so, dass es zu Missständen geführt hat. Die Missstände waren derart, dass sie wenn sie als Gemeinde zusammengekommen sind, sich in Gruppen aufgetrennt haben und dass dann auch zwar alle miteinander die Mahlzeit gegessen haben, aber jeder isst es eigentlich, als wäre es seine eigene Brotzeit. Und statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen, und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Also die Gefahr besteht jetzt bei uns beim Abendmahl nicht, dass ihr euch überesst und betrinkt. Aber was Paulus da ja auch deutlich macht, ist, dass es beim Abendmahl nicht nur auf dich und Jesus ankommt, sondern auf uns als Mahlgemeinschaft. Und der wichtige Satz, dass Paulus dann hinterher sagt: Wer auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Der bedeutet glasklar nicht, dass wenn du Sünder bist, dass du dann nicht zu Jesus kommen darfst. Sondern es bedeutet, wenn du deinen Nächsten in der Gemeinde so verachtest, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, dann verachtest du den, den Jesus liebt. Dann verachtest du den, für den Jesus gestorben ist. Es geht vielmehr um unsere Herzenshaltung und die Art und Weise, wie wir es feiern, als unseren Zustand. Deswegen übersetzt die Neue Genfer Übersetzung ganz richtig: Wenn wir das Abendmahl auf unwürdige Weise feiern, nicht im unwürdigen Zustand, würdig der Gnade Jesu ist niemand von uns. Ob wir als kleines Kind in die Sonntagsschule gegangen sind und seit 30 Jahren Christen sind, niemand von uns hat Anspruch auf Vergebung. Niemand kann sagen, ich bin so gut. Das hat niemand das Anspruch. Jesus deckt den Tisch und lädt uns ein, seine Fürsorge in Anspruch zu nehmen. Das beginnt bei der Vergebung, dass er für uns sterben darf, dass er uns neu zeigen kann, wer Gott ist. Es geht weiter, dass er uns stärken möchte zu einer Gemeinschaft, zu einer lebendigen Gemeinschaft, die begreift, dass Jesus für jeden von uns gekommen ist. Es geht darüber hinaus, dass das Abendmahl uns ermutigt, nach vorne zu schauen, zu wissen, da wartet jemand auf uns, der sehnt sich danach, mit uns dieses Abendmahl zu feiern. Ich bin sicher, im Himmel gibt's mehr Traubensaft und mehr Wein, als wir hier jetzt zum Abendmahl haben. Ich lese euch gleich die Einsetzungsworte vor. Genau, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Abendmahl. Du bist fähig, das Abendmahl zu nehmen, wenn du das annehmen möchtest, was Jesus für dich getan hat. Wenn er dein guter Hirte sein darf. Wenn du das Jesus noch nie gesagt hast, dann kannst du das heute Morgen ihm sagen. Nicht nur symbolisch da mit irgendwelchen Gesten, sondern kannst in deinem Herzen zu ihm sagen, Jesus, sei du mein guter Hirte. Ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich lege dir all meinen Stolz, meinen falschen Stolz, meine Arroganz, all meine Sünden hin und ich nehme das in Anspruch, dass du für mich gestorben bist. Sei du Herr, Hirte meines Lebens. Das ist das, was mit dem Abendmahl verbunden ist. Wenn du das nicht sagen kannst, dann nimm das Abendmahl nicht. Dann wäre es schade drum. Aber wenn du es sagen kannst, dann lade ich dich ein, das Abendmahl zu nehmen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben und wir erinnern uns daran. Du bist unser guter Hirte. Ein guter Hirte, der sogar für uns stirbt. Ein guter Hirte, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Ein guter Hirte, der die Bahn frei gemacht hat. Der uns die Tür zu Gott so weit aufgestoßen hat. Danke für deine Liebe, danke für deine Fürsorge, danke für deine Gnade. Danke dürfen wir zuerst bei dir zur Ruhe kommen. Und dürfen wir aus deiner Ruhe und Kraft heraus leben. Danke, dass du uns das neu zusagst, wie du bist und was du für uns übrig hast. Amen.